Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich euch ganz herzlich begrüßen zu dürfen zu dieser Bibelstunde, zu diesem Mittwochabend. In dieser Stunde, in der wir im Kolosserbrief weitermachen wollen, in der wir den Kolosserbrief weiter studieren wollen. Und bevor wir Gottes Wort aufschlagen, Gott zu uns reden lassen, möchten wir ihn suchen im Gebet und ihn um seine Gnade, um sein Reden anflehen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott und unser himmlischer Vater, wir beugen uns vor dir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der uns geliebt hat und der sich selbst hingegeben hat, um uns zu erlösen, durch den wir gerecht vor dir stehen dürfen und mit Freimut zu deinem Thron kommen dürfen. Und Vater, wir danken dir für alles, was du tust, weil alle deine Werke sind gerecht und all das, was du tust, ist gut. Und in deinem Schöpfungsbericht heißt es sogar, dass es sehr gut ist. Und alle deine Ordnungen, all das, was du in deinem Wort sprichst, ist sehr gut und nützlich für uns als Menschen, wenn wir uns an dein Wort halten und danach leben. So liegt Segen auf uns, so liegt deine Gegenwart bei uns. Und wir beten, Herr, dass du heute zu uns redest durch dein Wort. Herr Jesus Christus, dass du zu uns sprichst und dass du uns dein Wort eröffnest und dass wir in die Wahrheiten deines Wortes geleitet werden, um zu verstehen, wie wir auch im Familien- und Eheleben ein Leben leben können, das dich ehrt, das dir gefällt, das dich widerspiegelt, dass wir hier auf dieser Erde schon dein Wesen verherrlichen und widerspiegeln. Bitte segne du uns beim Reden, beim Zuhören, dass wir auch heute neu verändert werden und ermutigt werden, für dich und zu deiner Ehre zu leben. In Jesu Namen. Amen. Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam den Kolosserbrief aufzuschlagen. Im Gebet habt ihr wohl schon gemerkt, worum es heute gehen wird, nämlich um Ehe und Familie. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen. Das dritte Kapitel, heute werden wir die Verse 18 bis 21 lesen und mit Gottes Hilfe auslegen und verstehen. Dort heißt es ab Vers 18, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Amen. Soweit Gottes Wort. Und was wir hier in diesen vier Versen haben, ist eine göttliche Ordnung für das Ehe- und Familienleben. Eine göttliche Ordnung für das Ehe- und Familienleben. Und wir könnten sagen, und ich meine, dass dies zutrifft, dass die Ehe oder die Familie im Ganzen nach der Gemeinde hier auf dieser Erde die wohl heiligste Institution ist, die Gott geschaffen hat. Denn die Ehe spiegelt Christus in die Gemeinde wider. Die Familie, wenn sie nach Gottes Ordnung lebt, wie wir es eben gelesen haben, spiegelt Christus in die Gemeinde wider. In einer christlichen Ehe wird die Liebe Gottes sichtbar. Die hingebungsvolle, die aufopfernde Liebe Gottes wird in einer Ehe sichtbar. Aber auch der Umgang der Gemeinde mit Jesus Christus, die Unterordnung der Gemeinde Christus gegenüber, wird in einer christlichen Ehe sichtbar, wenn sie nach göttlichen Ordnungen gelebt wird. Und wir müssen diese Verse im Kontext des Kolosserbriefes betrachten. Und was ist Paulus sein Anliegen? Was ist seine Motivation? Was ist sein Ziel? Vor allem hier im dritten Kapitel. Was will er den Kolossern mitgeben und klar machen? Wie sollen sie als wiedergeborene Christen leben? Wie sollen sie jetzt, die sie mit Christus getauft und auferweckt worden sind, mit Christus begraben und auferweckt worden sind, was die Taufe symbolisiert. Wie sollen sie als diese Menschen, als neue Schöpfung leben? Sie sollen Sünde töten, Gerechtigkeit anziehen und all das mit dem Ziel, wie er es in Kapitel 3, Vers 10 sagt, dass wir erneuert werden zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der uns geschaffen hat. Unser ganzes Leben als wiedergeborene Christen soll jetzt dahin geführt werden, dass wir mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Und in den letzten zwei Bibelstunden haben wir gesehen, dass es vor allem auch innerhalb der Gemeinde passiert. Wir sollen innerhalb der Gemeinde einander lieben, einander achten, respektvoll miteinander umgehen, uns gegenseitig zu unterordnen, uns zu vergeben. Und all das geschieht, indem wir das Wort Jesu Christi reichlich in uns, unter uns wohnen lassen, indem wir uns mit Liedern erbauen und ermahnen und ermutigen und diese Lieder gegenseitig uns besingen. Und dadurch werden wir in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Und in diesem Kontext spricht Paulus jetzt das Ehe- und Familienleben an und sagt, auch in der Ehe und in der Familie soll das Wesen von Jesus Christus wiedergespiegelt werden. Auch in einer Ehe und in der Familie soll die Person von Jesus Christus gesehen werden und sein Name soll dadurch verherrlicht werden. Nun, die Tatsache, liebe Geschwister, dass wir in der Bibel mehrfach eine Aufforderung haben oder diese göttliche Ordnung für ein Ehe- und Familienleben, die Tatsache, dass Paulus es immer wieder anspricht, zeigt uns auf, dass wir Menschen nicht mehr nach dieser Ordnung leben, wie Gott sie geschaffen hat, nicht wahr? Würden wir nach dieser Ordnung leben, dann müsste Paulus uns nicht immer wieder aufzeigen, wie du als Frau umgehen sollst mit deinem Mann, wie ich als Ehemann, wie du als Ehemann mit deiner Frau umgehen sollst. Paulus müsste nicht den Kindern befehlen, wie sie mit ihren Eltern umgehen müssen, wenn wir nach der göttlichen Ordnung leben würden. Die Sünde hat all das zerstört. Und wenn wir uns an die Schöpfung erinnern, und die Schöpfung mal genau durchlesen, wie Gott Adam und Eva geschaffen hat, dann lesen wir an keiner Stelle, dass Gott zu Adam oder zu Eva geredet hat, du, liebe Eva, aber du musst darauf achten, dass du deinem Mann dich unterordnest und dass du ihn ehrst und dass du ihn in Ehren hältst. Und Adam, dich will ich nochmal daran erinnern, liebe deine Frau, achte auf sie, pass gut auf sie auf. Wir lesen nichts davon im Schöpfungsbericht. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er sie als vollkommene Wesen geschaffen und sie hatten eine intime, eine vollkommene, eine heilige Beziehung. Adam hat seine Frau hingebungsvoll geliebt und Eva hat sich ihrem Mann unterordnet und sie hatten eine harmonische Ehe, eine harmonische Beziehung, weil Gott es in sie hineingelegt hat. Es gab auch keine Unterdrückung. Die Frau wurde nicht schlechter behandelt und wurde auch nicht schlechter angesehen. Gott hat sowohl den Mann als auch der Frau, er hat sowohl Mann als auch Frau in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat sowohl Mann als auch Frau dieselben Aufgaben gegeben. Bewahrt die Erde, pflanzt die Erde. Über die Frau wird gesagt, dass die Frau eine Gehilfin für den Mann sein soll, was aber nicht negativ ist, sondern vielmehr positiv. Der Mann kann alleine nicht zurechtkommen. Und Gott hat es gesehen und er dachte sich in seiner Güte und in seiner Gnade und Barmherzigkeit, ich will diesem armen Mann eine Gehilfin schaffen. Und so sehen wir, dass es eine vollkommen harmonische Beziehung war vor dem Sündenfall. Leider kam die Sünde. Und in dieser Rebellion gegen Gott sehen wir aber auch gleichzeitig von der Frau eine Überstellung über den Mann, indem sie ihren Mann verführt und indem sie dem Mann die Frucht entgegenhielt und sich sozusagen über seine Autorität gestellt hat, hat sie ihn verführt. Und dann lesen wir, nachdem Gott diesen Fluch ausspricht, dann sagt Gott zu der Frau, und dein Verlangen wird gegenüber deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Das ist seit dem Sündenfall der Fluch. Die Frau will den Mann beherrschen, die Frau will über den Mann stehen, aber der Mann wird dich beherrschen. Und teilweise sogar in negativer Art und Weise. Und das ist der Fall, das Problem des Menschen. Seitdem ist die Ehe zerstört. Das Bild dieser vollkommenen, herrlichen Beziehung ist zerstört. Aber in Jesus Christus, sagt Paulus jetzt hier, wenn wir mit Christus begraben und auferweckt worden sind, wenn wir eine neue Schöpfung sind, ein neues Herz haben, dann sollen wir wieder nach dieser Ordnung leben. Dann sollen wir wieder diese harmonische Einheit widerspiegeln als Ehepaar. Dann sollst du als Frau Christus verherrlichen, indem du dich deinem Mann unterordnest. Und dann sollst du als Mann Christus verherrlichen, indem du deine Frau hingegeben liebst. Und ebenso auch die Kinder, dass sie den Eltern gehorsam sind. Und aber auch die Eltern, dass sie ihren Kindern gegenüber vorbildliche Väter und Mütter sein können. Und in Jesus Christus sind wir fähig, so zu leben. Und in Jesus Christus können wir diese herrliche und harmonische Einheit erneut widerspiegeln. Und das ist das Ziel, das Gott mit dir und mit mir verfolgt. Er will uns wiederherstellen. In jedem Bereich, sehen wir, was Paulus hier uns aufzeigt, in jedem einzelnen Bereich deines Lebens der von der Sünde zerstört wurde, das soll wieder hergestellt werden. Es soll wieder eine göttliche Ordnung da sein. Das, was die Sünde zerstört hat, will Gott wiederherstellen. Wir werden sehen, dass, wenn wir uns an die göttliche Ordnung halten, unendlich viel Segen enthalten ist darin. Wenn du dich als Frau deinem Mann mit Freuden unterordnest, wir werden sehen, was es bedeutet. Wenn du als Mann deine Frau hingegeben liebst, Gott segnet dieses Leben. Wieso? Weil er es verordnet hat. Und wenn wir uns an seine Verordnungen halten, Kraft des Heiligen Geistes, dann erfreut sich Gott daran. Wir wollen heute gemeinsam sehen, wie viel Segen darin liegt und wir wollen ermutigt werden. Jeder, die in dem Bereich, in den Gott dich hineingestellt hat, die Verantwortung, die Gott dir gegeben hat, dass wir darin zu seiner Ehre leben und mehr in das Bild von Jesus Christus geformt zu werden und zu seiner Ehre zu leben. Hier sehen wir sozusagen in den Versen 18 und 19 Gottes Ordnung für die Ehe und in den Versen 20 bis 21 Gottes Ordnung für die Familie oder für die Erziehung. Und diese zwei Dinge wollen wir jetzt näher betrachten. Zunächst zur Ordnung Gottes für die Ehe. Paulus spricht hier zunächst die Frauen an. Hier sehen wir erstmal das Objekt, der sagt, ihr Frauen. Und dann kommt das Imperativ, also der Befehl, die Aufforderung, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und dann kommt die Motivation oder die Begründung, wie es sich geziemt im Herrn. Paulus spricht zuerst die Frauen an. So wie Gott auch zuerst Eva angesprochen hat, nachdem sie gesündigt hat, nicht wahr? Gott hat zuerst Eva angesprochen, weil er wusste, dass sie verführt wurde. Und danach ging er zum Manne über. Und so nimmt Paulus diese Ordnung auf und spricht zuerst die Frau an. Und sagt, ordnet euch euren Männern unter. Nun, was bedeutet es, sich unterzuordnen? Dieser Begriff ist in der heutigen Gesellschaft ein sehr, sehr verpönter Begriff. Unbeliebt in unserer Gesellschaft. Der Gleichberechtigung und Emanzipation und so weiter und so fort ein ständiger Begriff ist. Und wenn wir von Unterordnung reden, dann werden wir gleich komisch angeschaut. Aber was meint Gott damit? Was meint die Bibel damit, wenn von Unterordnung die Rede ist? Nun, Unterordnung bedeutet eigentlich ganz schlicht, sich unter die Vollmacht eines anderen begeben. Sich williglich und mit Freuden unter die Vollmacht eines anderen zu begeben. Das bedeutet, sich zu unterordnen. Und interessant ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen sich zu unterordnen und jemandem gehorsam zu sein. Und Paulus spricht hier zu den Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Später spricht Paulus zu den Kindern, Kinder, gehorcht euren Eltern. Und noch weiter später, in Vers 22, spricht er zu den Arbeitnehmern, ihr Knechte, gehorcht in allen euren Herren. Es gibt einen Unterschied zwischen sich zu unterordnen und gehorchen. Gehorchen, jemandem zu gehorchen, ist dort, wo es Regeln gibt. Dort, wo jemand gewisse Ordnungen aufgestellt hat und diesen Ordnungen muss man Folge leisten. Es gibt kein wenig Spielraum für die Kinder. Wenn die Eltern eine Ordnung aufgestellt haben, Regeln aufgestellt haben, gibt es für die Kinder nicht viel Spielraum. Sie müssen gehorchen. Ich als Arbeitnehmer muss den Regeln meines Arbeitgebers gehorchen. Hier gibt es nicht viel Spielraum. Sich jemandem zu unterordnen aber, geschieht darin, sich freiwillig und bewusst sich einer anderen Person zu unterordnen und dessen Führung anzuerkennen. Das heißt, hier werde ich nicht gezwungen zu etwas, hier sind nicht gewisse Regeln, die ich mich zwangshaft halten muss, sondern hier unterordne ich mich freiwillig, weil ich weiß, diese Person ist mir überstellt und ich weiß, diese Person leitet mich gut und ich folge dieser Person nach. Das ist der Unterschied zwischen sich zu unterordnen und jemandem gehorsam zu sein. Und wir haben mehrere Beispiele in der Schrift, die uns aufzeigen, wer und wie man sich zu unterordnen hat. Unter anderem heißt es in Titus 3, Vers 1, dass wir uns der Regierung unterordnen sollen. Hier sind wir als Christen aufgefordert, uns einer Obrigkeit zu unterordnen. Hier hat Gott eine Ordnung festgestellt. Es gibt hier Regierungen, die über uns bestimmt sind, die unser Wohl und unser Bestes suchen, hoffentlich. Und dieser Regierung müssen wir uns unterordnen. Dieser Regierung folgen wir freiwillig und bewusst, weil wir wissen, Gott hat sie eingesetzt und sie meinen es gut mit uns. Unter anderem, wie wir hier schon gelesen haben, aber auch in Titus 2, Vers 9, werden wir als Christen aufgefordert, unseren Arbeitgebern uns zu unterordnen. Hier in Vers 22 heißt es, wir sollen ihnen gehorchen, aber in Titus 2, Vers 9 heißt es auch, wir sollen uns ihnen unterordnen. Das heißt, wir sollen ihre Autorität anerkennen. Wir sollen uns freiwillig fügen und sagen, okay, Gott hat dich eingesetzt, du bist über mir und ich unterordne mich deiner Autorität. Und genau das wird über die Frau gesagt. Schaut mal, Gott hat Ordnungen festgelegt in dieser Welt. Nicht nur eine Frau muss sich unterordnen, auch der Mann muss sich unterordnen. Auch jeder von uns muss sich in irgendeiner Art und Weise unterordnen. Und so hat Gott den Mann über die Frau gestellt, dass die Frau sich williglich dem Mann unterordnet und seine Autorität anerkennt als von Gott geschaffen. Und das beste Beispiel, wie sich die Frau unterordnen soll, erklärt Paulus uns in Epheser Kapitel 5, das bekannteste Kapitel, wo es um die Ehe wahrscheinlich geht. Und dort heißt es in Vers 24, aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Schaut mal, als Gemeinde haben wir einen Herrn, haben wir einen Haupt, Jesus Christus. Und wir unterordnen uns seiner Führung. Wir erkennen ihn als Herrn an, der sein Leben gegeben hat für die Gemeinde. Wir erkennen ihn als allmächtigen Schöpfer an, der alles geschaffen hat. Und wir erkennen seine Autorität an. Und wir freuen uns über seine Führung, weil sie gut ist. Wir erkennen, sein Wille für uns ist ein vollkommener Wille. Und wenn wir diesem Willen gehorchen, dann liegt sein Segen auf uns. Wir folgen ihm freiwillig und voller Freude nach, weil wir sehen seine Liebe, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Als Gemeinde unterordnen wir uns doch freiwillig dem Herrn. Und Paulus sagt, ihr Frauen, genauso wie die Gemeinde sich Jesus Christus unterordnet, so sollt ihr euch aus den Männern unterordnen. Ihr müsst sie als von Gottes Autorität, als von Gott eingesetzte Autorität anerkennen. Ihr müsst erkennen, dass sie es gut mit euch meinen, dass ihre Führung gut ist, im besten Fall, wenn es eine christliche Ehe ist. Und so sehen wir, Gott hat Ordnungen festgestellt, denen wir uns unterordnen müssen. Und Paulus begründet unter anderem im 1. Timotheusbrief Kapitel 2 ab Vers 12 und 13 diese göttliche Ordnung vom Schöpfungsbericht. Dort sagt Paulus, denn der Mann wurde zuerst geschaffen und danach aber die Frau. Das ist eine Begründung von Paulus, eine ganz schlichte Begründung, wieso sich die Frau unterordnen soll. Weil der Mann zuerst geschaffen wurde und danach aber die Frau. Bei der Vorbereitung aber ist mir eine weitere Stelle in den Sinn gekommen oder eine weitere Stelle, die mir aufgezeigt hat, wieso und in welcher Weise sich die Frau dem Mann unterordnen soll. Lass uns gemeinsam hier 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3 aufschlagen. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Hier begründet Paulus die Unterordnung der Frau, indem er auf das Wesen Gottes eingeht. Auf die Einheit des dreieinigen Gottes. Schaut mal, was hier steht in 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt des Christus aber Gott. Hier haben wir wiederum eine göttliche Ordnung. Der Mann muss sich Christus unterordnen. Christus ist das Haupt des Mannes. Ich muss mich meinem Herrn unterordnen. Ich muss mich williglich seinem Willen und seiner Führung unterordnen. Und genauso bin ich als Mann das Haupt meiner Frau. Wiederum eine göttliche Ordnung. Und Paulus begründet es, indem er sagt, das Haupt des Christus aber ist Gott. Schaut mal, in dem dreieinigen Gott gibt es keine Unterordnung. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind in ihrem Wesen gleich. Sie sind alle Gott. Es gibt dort keine Hierarchie, es gibt keine Unterordnung. Jesus Christus ist nicht geringer als der Vater. Weder ist der Heilige Geist geringer als der Sohn oder der Vater. Sie haben alle die gleiche Stellung. Sie sind alle Gott, alle allmächtig, alle allwissend, alle heilig in einer Person. Aber Jesus Christus ist von seiner Aufgabe, hat von seiner Aufgabe eine andere wie der Vater. Jesus Christus wurde Mensch, nicht der Vater. Und Jesus Christus lebte auf dieser Erde als Mensch im vollkommenen Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters. Und darin unterordnete sich Christus dem Vater. Und somit ist Gott das Haupt von Christus. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann lesen wir immer wieder, es ist meine Freude, den Willen meines Vaters zu tun. Und er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er war nicht geringer, er ist nicht geringer geworden als der Vater. Er hat nicht weniger Autorität als der Vater. Sie sind gleich im Wesen, aber von ihrer Aufgabe anders. Genauso auch in der Ehe, liebe Geschwister. Der Mann ist nicht höher als die Frau und die Frau ist auch nicht niedriger als der Mann. Das ist der Irrtum der heutigen Gesellschaft, wenn sie von Unterordnung etwas hören. Mann und Frau sind vor Gott gleich. Paulus sagt im Epheserbrief, so ist in Christus nun nicht Mann und nicht Frau. Es gibt keinen Unterschied mehr. Wir sind in Christus gleich, eins. Aber von unseren Aufgaben her hat Gott uns anders geschaffen. Von unseren Aufgaben her haben wir andere Autoritäten. Und so wie der Mann sich Christus unterordnet, so wie sich Christus seinem Vater unterordnet hat, so soll sich die Frau dem Mann unterordnen in allem. Und wie sieht es praktisch aus, wenn jetzt der Mann ungläubig ist und die Frau zu Dingen auffordert und motiviert, die gegen Gottes Willen sind, muss sich die Frau dann fügen und sagen, okay, alles klar, ich unterordne mich deinem Willen? Nein, das ist nicht Unterordnung. Du unterordnest dich zuerst dem Willen Gottes und du bist Gott mehr gehorsam als Menschen. Sich seinem Mann zu unterordnen bedeutet ganz praktisch, sowohl in der Familie, vor den Kindern, als auch in der Öffentlichkeit positiv über deinen Mann zu reden, ihn in einem guten Licht dastehen zu lassen, seine Autorität anzuerkennen vor den Kindern, aber auch vor anderen Menschen. Hierin wird die Einheit zwischen dir und deinem Mann sichtbar, so wie die Einheit zwischen Christus und Gott auf dieser Erde sichtbar geworden ist. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Wie hat man das gesehen? Indem er den Willen seines Vaters getan hat. Die Frau und der Mann sind eins, wenn die Frau ganz praktisch zeigt, ich unterordne mich williglich meinem Mann, ich liebe meinen Mann. Unterordnen sieht aber auch, wie sehen deine Gedanken aus? Wie denkst du über deinen Mann? Denkst du negativ über deinen Mann? Oder denkst du positiv über deinen Mann? Wisst ihr, es gibt manchmal Dinge, über die man reden muss. Und wo es Uneinigkeiten gibt, wo es unterschiedliche Meinungen gibt zwischen Mann und Frau. Und wir werden später auf den Mann zu sprechen kommen. Und wenn der Mann ein gottesfürchtiger Mann ist, dann respektiert er die Entscheidung seiner Frau, dann respektiert er den Willen seiner Frau und er redet mit seiner Frau und sie treffen vielleicht sogar gemeinsam eine Entscheidung. Und wenn diese Entscheidung entgegen dem Willen der Frau ist, sie es aber liebevoll geregelt haben, dann sagt die Frau, okay, wir haben darüber geredet und ich fand es schön, dass du mich angehört hast und ich respektiere die Entscheidung, die du jetzt getroffen hast und wir gehen diesen Weg gemeinsam und Gottes Segen wird darauf liegen. Aber wenn du sagst, okay, du bist das Haupt, du hast entschieden, ist in Ordnung, aber in deinem Herzen hast du ein Gräuel und denkst, ja, schon wieder hat er diese Entscheidung getroffen, die mir nicht gefällt. Das ist nicht Unterordnung. Wir sehen also, Unterordnung ist ganz praktisch sichtbar, aber auch in deinem Herzen. Und was soll dich motivieren? Weil dich der Pastor vor einigen Jahren getraut hat und dir das Eheversprechen abgenommen hast, dass du dich deinem Mann unterordnen willst und ihn ehren willst. Deswegen sollst du dich unterordnen. Oder weil Gott es halt hier sagt, das ist ja, steht ja in Gottes Wort. Und Paulus sagt hier was ganz anderes. Er sagt hier, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Wie es sich geziemt im Herrn. Das bedeutet, etwas, was sich geziemt ist, etwas, was sich gehört, etwas, was recht ist, etwas, was gut und schön ist. Und im Herrn beschreibt die Einheit des Christen mit Christus, wie wir es schon immer wieder gesehen haben. Also diese Einheit, die du jetzt mit Jesus Christus hast, durch den Glauben an ihn, durch die Wiedergeburt, diese Einheit mit ihm zeigt sich in deinem praktischen Leben mit deinem Mann, indem du dich ihm unterordnest. Als eine gottesfürchtige Frau, als eine Frau, die Gott ehren will, die Gott verherrlichen will, die Christus widerspiegeln will, unterordnest du dich deinem Mann. Nicht um deinem Mann wohl zu gefallen, nicht um nach außen hin fromm zu wirken, sondern weil du Gott liebst, weil du Christus liebst, weil du ihn fürchtest und weil du ihm Ehre bringen willst mit deinem Leben. Das ist die Motivation. Weil es kann durchaus sein, dass dein Ehemann nicht im Herrn ist, nicht gläubig ist. Und dann fällt es nicht so einfach, sich dem Mann zu unterordnen. Es kann auch durchaus sein, dass dein Mann gläubig ist, aber er nicht so lebt, wie du es gerne hättest. Oder du siehst wenig Gottesfurcht in seinem Leben. Dann fällt es nicht so leicht, sich dem Mann zu unterordnen. Aber wenn wir diese Motivation hier sehen, ich tue es nicht für meinen Mann, ich tue es auch nicht für mich, ich tue es für meinen Herrn, der mich geliebt und der sich für mich hingegeben hat. Das ist eine Motivation, die dich motiviert in jeder Situation, in jeder Lage. Das ist, was Paulus hier sagen will. Tut es um seines Namens willen. Unterordnet euch williglich euren Männern zur Ehre Jesu Christi. Aber Paulus fährt fort und richtet sich nun an die Männer. Wie sollen die Männer sich verhalten in einer Ehe? Welche Ordnung hat Gott festgesetzt für dich als Ehemann und als Vater? Er sagt hier in Vers 19, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Hier haben wir wiederum das Objekt, die Männer. Und zwei Imperative, zwei Befehle. Erstens, liebt eure Frauen und zweitens, seid nicht bitter gegen sie. Nun, die Männer in der Antike neigten stark dazu, herrisch und schroff zu sein. Die Frauen galten damals nicht viel, sie hatten nicht viel Wert. Damals fiel man von der Seite vom Pferd und heute fallen wir von der anderen Seite vom Pferd, dass die Frau vergöttert wird. Aber der Mann neigte dazu, herrisch zu sein. Und heute ist es eigentlich nicht großartig anders. Der Mann hat sich nicht verändert. Der Mann will herrschen. Und so ist diese Aufforderung an den Ehemann damals, aber auch heute, eigentlich eine revolutionäre Aufforderung. Liebe deine Frau. Was bedeutet es, eine Frau zu lieben? Wir haben bereits im Kontext gesehen, was für eine Liebe Paulus hier redet. In Vers 12 heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Gewisse Dinge sollen wir anziehen. Und vor allen Dingen sollen wir was anziehen? In Vers 14, zieht zu diesem allen, aber zieht die Liebe an. Gott hat uns geliebt mit einer ewigen und bedingungslosen Liebe. Und diese Liebe sollen wir jetzt als Kinder Gottes anziehen. Eine Liebe, die unabhängig davon ist, was es dich kostet und wie dein Gegenüber darauf reagiert. Du als Mann sollst deine Frau mit dieser göttlichen Liebe lieben. Egal, was es dich kostet, deine Frau zu lieben. Und egal, ob deine Frau diese Liebe erwidert. Und egal, ob sich deine Frau dir unterordnet, egal, was deine Frau tut, liebe deine Frau. Ja, aber was ist mit Emotionen und Gefühlen? Ja, das ist die Gesellschaft, die uns das heute vermittelt. Liebe ist nur ein Gefühl, eine Emotion. Oh, wenn ich meine Frau anschaue und Zeit mit ihr verbringe, dann habe ich viele Emotionen und Gefühle in mir. Aber auf die Gefühle und Emotionen kommt es hier nicht an. Denn wenn ich nach meinen Gefühlen und Emotionen gehen würde, dann würde ich meine Frau nicht immer lieben. Und es liegt nicht an ihr, sondern an mir, weil ich verdorben und sündig bin. Versteht ihr? Meine Frau zu lieben, ist eine bewusste Entscheidung. Ich liebe sie, egal was es mich kostet. Egal wie sie drauf ist, egal was sie tut. Egal ob sie meine Liebe erwidert. Das ist die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat in Jesus Christus. Und genauso sollen wir lieben, sagt Paulus nicht in Epheser 5, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Epheser 5, Vers 25, hier haben wir ein Beispiel, lieber Mann, wie du deine Frau lieben solltest. Aufopfernd, aufopfernd. Jesus hat sich aufgeopfert, vom ersten Atemzug in der Krippe in Bethlehem bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz auf Golgatha. Er hat ein aufopferndes Leben gelebt. Jede Versuchung in der Wüste vom Teufel war eine Aufopferung aus der Liebe zu dir. Jeder Schlag und jede Speichel, die er ins Gesicht bekommen hat, jeder Peitschenhieb, alles, was er erlitten hat, war eine aufopfernde Liebe für dich. Es war eine hingebungsvolle Liebe. Er hat seine Herrlichkeit verlassen, er hat sich selbst hingegeben, er hat nicht auf sich geschaut, nicht auf seine Wünsche, Bedürfnisse oder sonstige Dinge. Er hat sich gedemütigt und sich hingegeben für seine Braut. Es war eine leidenschaftliche Liebe. Er hat geweint über Jerusalem. Er hat gebetet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war eine leidenschaftliche Liebe. Es war eine bedingungslose Liebe. Starb für uns, als wir noch Sünder waren. Und es war eine ewige Liebe. Er hat uns geliebt vor Grundlegung der Welt, deswegen kam er auf diese Erde. Und jetzt ist er im Himmel zu Rechten Gottes und liebt uns immer noch. Und er schaut mit Wohlwollen auf dich und auf mich. Diese Liebe, und das ist nur ein, das waren gebrochene Worte, wir können die Liebe Christi nicht beschreiben. Aber selbst das, was wir gehört und sehen, zeigt uns auf, wie wir unsere Frauen lieben sollen, liebe Männer. Aufopfernd. Nicht nach dem Essen aufstehen und deine Füße auf die Couch legen und deine Frau den Abwasch machen lassen. Sondern mit ihr in die Küche gehen und den Abwasch machen. Oder sagen, liebe Frau, setz dich aufs Sofa und ich mache den Abwasch. Das ist aufopfernd. Wäsche aufhängen, Wäsche abhängen. Dinge, die ein Mann eigentlich nicht tun sollte. Oder? Aufopfern, hingeben. Sich demütigen und sagen, meine Bedürfnisse jetzt im Buch zu lesen. Mein Fall zum Beispiel. Ich lege das Buch zur Seite und helfe meiner Frau jetzt. Meine Wünsche, meine Bedürfnisse einfach zurückzustellen, zur Seite zu stellen und auf sie zu schauen, dass es ihr gut geht. Christus hat seine Braut geliebt, damit er sie reinigte und sie verherrlicht vor Gott darstellt. Als Männer lieben wir unsere Frauen und wollen darauf achten, dass sie heilig vor Gott stehen. Wir wollen darauf achten, dass wir für sie beten. Wir wollen darauf achten, dass wir mit ihr geistliche Gemeinschaft haben, dass wir sie anleiten. Dass wir sie ermutigen und vielleicht auch ermahnen, wo es sein muss. Es bedeutet nicht immer meinen Willen durchzusetzen. Es bedeutet, mich vielleicht für die Tapete zu entscheiden, die mir nicht gefällt, sondern meiner Frau gefällt. Es bedeutet, mich für die Fliesen zu entscheiden, die meiner Frau mehr gefallen. Sich hingegeben für meine Frau. Sich hingeben seiner Frau. Und vor allen Dingen eine bedingungslose Liebe für die Frau zu haben. Was ist, wenn meine Frau nicht so handelt, wie ich es mir gerne wünschen würde? Was ist, wenn meine Frau sich mir nicht unterordnet und somit der Ordnung Gottes widerspricht? Habe ich dann ein Recht, sie nicht mehr zu lieben? Nein. Nein. Du hast kein Recht, sie dann nicht mehr zu lieben. Deine Aufforderung ist, sie zu lieben. Und du stehst vor Gott verantwortlich. Egal, wie sie sich verhält, das ist ihre Sache. Sie muss vor Gott Rechenschaft stehen. Aber wir als Männer, wir sollen sie bedingungslos lieben. Das ist die erste Aufforderung. Die zweite Aufforderung ist hier, und seid nicht bitter gegen sie. Seid nicht bitter gegen sie. Und mit dieser Aufforderung zeigt er noch ein bisschen mehr auf, was es heißt, seine Frau zu lieben. Dieses Wort bitter entstammt von dem griechischen Wort spitze oder scharf. Etwas, was spitz oder scharf ist. Und es beschreibt alles, was scharf, stechend und durchdringend auf die Sinne einwirkt. Zum Beispiel, Ich zitiere aus einem Wörterbuch, ein penetranter Geruch, das wirkt stechend in der Nase. Oder ein schriller Ton im Gehör. Es wirkt Gänsehaut. Oder Schmerz, ein schmerzhaftes Gefühl oder ein bitterer Geschmack. Das beschreibt dieses Wort bitter. Und als Männer können wir auf diese Art und Weise auf unsere Frauen einwirken. Wir können penetrant sein, indem wir immer wieder Dinge wiederholen und sie schon ärgern und nerven und ihnen immer wieder ihre Fehler aufzeigen und zeigen, mach mal dies, wieso hast du das wieder nicht gemacht, wieso sieht es schon wieder so aus. Wir können penetrant sein und es kann für sie bitter werden, die Ehe, wenn wir so mit unserer Frau umgehen. Wir können aber auch schrill sein. Wir können mit unserem Ton unsere Frau verärgern, indem wir immer laut sind, indem wir sie immer anfahren. Wir können bitter sein. Die Ehe kann bitter werden für deine Frau. Wir können sie aber auch in ihren Gefühlen verletzen, mit Worten, die wir sagen. Oder auch mit Schweigen. Es kann ein bitterer Geschmack, die Ehe kann für die Frau werden. Und es liegt in deiner Verantwortung, lieber Ehemann, ob die Ehe für deine Frau eine Wonne ist, eine Oase, ein Zufluchtsort, ein Ort, in dem sie sich geborgen fühlt, oder ob die Ehe ein bitterer Geschmack für sie ist. Ein bitterer Geschmack. Wir können aber auch in unseren Gedanken bitter gegen unsere Frau sein, liebe Männer. Wir können uns zurückziehen, nicht mehr mit ihr reden. Dann fragst du sie, ist alles okay bei dir? Irgendwie merke ich, du bist anders. Nee, alles gut, alles gut. In deinem Herzen ist aber voll Bitterkeit. Und es wird übel für deine Frau in der Ehe. Und das sollen wir alles ablegen. Wir sollen unsere Frauen lieben und nicht bitter mit ihr umgehen. Ich will zwei Gründe aufzeigen, wieso man bitter ist oder wie man bitter werden kann. Und der erste Grund ist, mangelnde Gottesfurcht. Liebe Männer, mangelnde Gottesfurcht. In Römer Kapitel 3, Vers 14 heißt es, Römer Kapitel 3, Vers 14, dort heißt es über gottlose Menschen, ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Und in Vers 18 begründet er dann, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Diese Liste von Sünden, unter anderem Bitterkeit in meinem Mund, rührt daher, weil ich Gott nicht fürchte. Ich habe keine Ehrfurcht vor Gott, ich habe keinen Respekt vor Gott, ich habe keine Ehrfurcht vor seinen Geboten und schon gar nicht, dass ich eines Tages vor ihm stehen werde und Rechenschaft geben muss für all meine Sünden. Ich habe keine Furcht vor Gott, es ist mir egal, was er sagt und ich lebe, wie ich will. Mangelnde Gottesfurcht kann dazu führen, dass du bitter mit deiner Frau umgehst. Aber auch mangelnde Gnade, liebe Gemeinde. Mangelnde Gnade kann auch dazu führen, Hebräer 12, Vers 15, dass wir bitter werden. Dort heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Wenn ich Gottes Gnade mit Füßen trete, wenn ich die Vergebung, die Liebe, die Barmherzigkeit, die mir in Jesus Christus dargereicht wird, nicht gebührend achte, mich nicht genügend damit beschäftige, es nicht auf mich einwirken lasse, Tag ein und Tag aus. Wenn ich Mangel leide an der Gnade Gottes, kann ich bitter werden. Und so, liebe Männer, liegt es an dir und an mir, dass wir lernen, Gott zu fürchten. Und dass wir uns viel mit dem Evangelium beschäftigen, mit der Gnade, die uns in Jesus Christus dargereicht wird, auf dass die Wurzel der Bitterkeit aus uns weggeht. Keine Gedanken der Bitterkeit, kein Wort, keine Handlung, keine Tat der Bitterkeit. Das ist also die Aufforderung an die Frau und an den Mann. Und wisst ihr, liebe Männer, wenn wir unsere Frau so lieben, nach dieser göttlichen Ordnung, wenn wir uns so hingeben für sie und wenn sie eine gottesfürchtige Frau ist, wenn sie Gott liebt, dann wird sie sich voller Freude unterordnen. Dann wird sie deine Führung anerkennen, dann wird sie dich lieben, dann wird sie dich in Ehren halten, dann wird sie positiv über dich reden, dann wird sie die Einheit suchen mit dir, dann wird sie für dich beten, dann wird sie dir den Rücken frei halten. Wenn du aber bitter bist gegen sie, und sie eine gottesfürchtige Frau ist, wird sie sich dir trotzdem unterordnen, aber es wird ihr schwerfallen. Und so, liebe Frauen und liebe Männer, lasst uns darauf achten, wenn du im Stand der Ehe bist, nach diesen Dingen zu begehren. Mehr und mehr Gott zu fürchten, mehr und mehr das Verlangen zu haben, Christus und die Gemeinde durch die Ehe wieder zu spiegeln. Nur nachdem Paulus auf die göttliche Ordnung des Ehelebens eingegangen ist, geht er nun auf die göttliche Ordnung des Familienlebens ein. Auf die göttliche Ordnung, wie die Kinder in dieser Familie, in dieser Ehe leben sollen und wie der Vater oder auch die Frau, die Mutter, die Kinder erziehen sollen. Vers 20, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Hier haben wir einmal das Objekt, die Kinder, und die Aufforderung, gehorcht euren Eltern in allem. Und die Begründung, denn dies ist wohlgefällig dem Herrn. Und anschließend kommen die Väter und die Aufforderung, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Hier werden die Kinder angesprochen, dass sie ihren Eltern gehorchen sollen. Und hier spricht Paulus das fünfte Gebot an, wo es heißt, dass die Kinder ihre Eltern ehren sollen. Mit einer Verheißung, dann werden sie lange leben in das Land, in das ich euch führen werde. Und diese Verheißung oder dieses Gebot ist mit einer Verheißung verknüpft. Und so sagt Paulus in Epheser 6, Vers 1 und 2, spricht er dasselbe Gebot an mit dieser Verheißung und sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn das ist Recht, damit ihr ein gutes Leben und ein langes Leben habt. Und die Kinder sollen sich ihren Eltern gehorchen, sollen ihren Eltern gehorchen. Das beschreibt, wie sie ihre Eltern ehren. Gehorchen bedeutet, auf die Eltern zu hören, sie zu achten, sie zu respektieren, als von Gott eingesetzte Autorität. Und wir haben heute nicht viele Kinder unter uns und zur damaligen Zeit galten die Kinder wahrscheinlich bis zum Alter der Volljährigkeit, bis zum 18. Lebensjahr. Und Paulus hat hier wahrscheinlich an gläubige Kinder in der Gemeinde gedacht und zu ihnen gesagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Das bedeutet, ihr seid auch im Herrn, ihr habt eine Beziehung mit eurem Herrn Jesus Christus, ihr seid eine neue Schöpfung. Und als Christen, als Kinder, die in Christus sind, erkennt die Autorität an, die Gott euch gegeben hat, nämlich eure Eltern. Aber nichtsdestotrotz, liebe, vor allem junge Familien, ist es mir wichtig, hier aufzuzeigen, dass dieses Gebot nicht nur in erster Linie an gläubige Kinder gerichtet ist, die halt noch minderjährig sind, sondern wenn wir in einer Situation uns befinden, wo wir kleine Kinder zu Hause haben, die erzogen werden müssen, dürfen und sollen wir sie jetzt schon unterweisen, uns zu gehorchen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Unsere Kinder sollen jetzt schon begreifen und verstehen, was Gottes Ordnung innerhalb der Familie ist. Auch wenn sie noch nicht gerettet sind, auch wenn sie noch nicht wiedergeboren sind, beziehungsweise auch wenn sie noch nicht in einem Stadium sind, wo sie das verstehen können, sollen sie doch dadurch auferzogen werden, dass der Heilige Geist früh in ihren Herzen wirken kann und ihnen aufzeigen kann, das ist Gottes Ordnung für mich. Und somit lernen sie schon früh Autoritäten zu haben, ihnen zu gehorchen, eines Tages dann auch in der Schule, dem Staat sich zu unterordnen, aber vor allen Dingen vielmehr eines Tages Gott als die höchste Autorität zu sehen und anzuerkennen. Das ist unsere Aufgabe als Eltern, unsere Kinder genau dahin zu führen. Das ist, was Paulus auch weiter aufzeigen will in Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Als Väter haben wir die geistliche Verantwortung über die Familie, die Verantwortung über die Erziehung. Ich denke nicht, dass Paulus hier die Frauen, die Mütter ausschließt von der Erziehung hier. Auch die Mütter sollten ihre Kinder nicht reizen. Aber als Väter, als Männer sind wir das Haupt der Familie und wir haben die Verantwortung über die Erziehung. Und ich denke auch, Paulus spricht hier die Väter an, weil die Väter eher dazu geneigt sind, ihre Kinder zu reizen. Aber ich denke, der wichtigste Punkt, den Paulus hier machen will, ist das Bild, das du und ich als Vater deinen Kindern vermitteln, unseren Kindern vermitteln, das werden sie automatisch auf Gott übertragen. So wie du und ich mit unseren Kindern umgehen, dieses Bild werden sie automatisch auf Gott übertragen, denn Gott offenbart sich in der Bibel als Vater. Und wenn du und ich diese Verantwortung nicht sehen, wenn wir herrisch mit unseren Kindern umgehen, wenn wir sie reizen, wenn wir nicht gut mit ihnen umgehen, dann werden sie ein negatives Bild über Gott haben und sie werden nicht viel mit Gott zu tun haben wollen. Wie oft begegnen uns Menschen, Frauen oder auch Männer, deren Väter keine guten Väter waren Und sie sagen, deswegen will ich Gott nicht, glaube ich nicht an Gott, will ich nichts mit Gott zu tun haben. Und die Verantwortung, die du und ich als Vater in der Familie haben, als Mann von einer Frau, als Vater von Kindern, ist eine immense Verantwortung. Wir sollen unsere Kinder nicht reizen, das heißt, wir sollen sie nicht zornig machen, wir sollen sie nicht kränken, wir sollen sie nicht quälen. Durch ein böses oder auch ungerechtes oder auch ein selbstsüchtiges Verhalten können wir unsere Kinder zum Zorn reizen. Wir können sie quälen, wir können sie reizen, wir können sie kränken, indem wir selbstsüchtige Motive haben bei der Erziehung. Ah, mein Kind soll gut in der Schule sein. Eine gute Motivation, aber eine selbstsüchtige Motivation. Du willst, dass dein Kind gut in der Schule ist. Und deshalb bestrafst du es, wenn es schlechte Noten nach Hause bringt. Das können auch fromme Motive sein. Ich will, dass mein Kind gerettet wird, deswegen nehme ich es immer mit. Überall, wo eine Evangelisation ist, eine christliche Veranstaltung, ich zerre meine Kinder überall hin mit. Kann aber auch Menschenfurcht sein. Ich will, dass meine Kinder gut vor den Menschen dastehen und wenn sie sich nicht so verhalten, wie ich es gerne hätte, dann werden sie bestraft. Das kann ein ungeduldiges Verhalten gegenüber deinem Kind sein. Es kann aber auch ein unverständliches Verhalten gegenüber deinem Kind sein. Der Ton kann dein Kind kränken und zum Zorn reizen. Auch ein enttäuschtes Verhalten gegenüber deinem Kind kann dein Kind kränken und zum Zorn reizen. Verstehen wir? Wie können sie mutlos machen, sagt Paulus. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das bedeutet, es beschreibt einen Zustand der Enttäuschung und der Motivationslosigkeit. Wir können als Väter unsere Kinder enttäuschen und wir können sie motivationslos machen, uns zu gehorchen und auf den Wegen zu wandeln, die wir ihnen lehren und beibringen wollen. Was sollte dein und mein Ziel in der Erziehung sein, als Vater, aber auch als Mutter? Was ist Gottes Ziel in der Erziehung seiner Kinder? Er will, dass du und ich mehr und mehr in das Bild seines Sohnes Jesus Christus geformt werden. Das ist sein Ziel. Schaut mal in Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, Vers 11 wird uns Gott als Vater, wie er erzieht, beschrieben. Und hier finden wir das vollkommenste Beispiel, wie wir als Väter und auch als Mütter unsere Kinder erziehen sollen. Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung des Herrn und lass seine Zucht dich nicht verdrießen. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Lass die Zucht des Herrn dich nicht verdrießen. Manchmal bekomme ich Dinge nicht, die ich von Gott erbete. Und es kann nicht verdrießen. Manchmal bekomme ich Dinge von Gott, über die ich nicht gebetet habe und die ich auch gar nicht haben will und es kann mich verdrießen. Gott wirkt in meinem Leben, wie er es will, mit dem Ziel, dass ich in das Bild seines Sohnes geformt werde, nicht wahr? Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge in meinem Leben, ob ich sie positiv oder negativ auffasse, sind von Gott gewirkt, damit ich in das Bild seines Sohnes geformt werde. Wen der Herr liebt, den züchtigt er in dieser Art und Weise. Und wenn ich mein Kind liebe, dann züchtige ich es in dieser Art und Weise und mit demselben Ziel. Ich erziehe mein Kind, züchtigen bedeutet erziehen. Erziehen. Ich erziehe mein Kind mit dem Ziel, dass dieses Kind eines Tages zu einer reifen Person wird, die bewusste Entscheidungen treffen kann. Vor allen Dingen erziehe ich mein Kind dahin, auf den Wegen des Herrn zu wandeln, dass dieses Kind eines Tages durch den Heiligen Geist den Samen, den wir in das Herz des Kindes gelegt haben, erweckt wird und zu Christus kommen kann. Und das sollte meine Motivation sein und mein Ziel. Und es bedeutet, dass ich manchmal meinem Kind Dinge nicht gebe, das es gerne hat. Manchmal bedeutet es, dass ich meinem Kind Dinge gebe, das es vielleicht gar nicht will, aber ich weiß, es dient ihm zum Guten. Und so ist alles, was ich tue in der Erziehung mit dieser Motivation. Ich will, dass mein Kind Christus kennenlernt. Ich will, dass mein Kind eine reife Person wird. Ich will, dass mein Kind zur Ehre Gottes leben kann und leben wird. Jede andere Motivation kann dazu führen, dass dein Verhalten dein Kind reizt und dass dieses Verhalten dein Kind dann dahin führt, dass es mutlos und enttäuscht von dir wird. Wie ist Gott mit uns? Warst du schon mal enttäuscht von Gott? Hast du ihn schon mal angeklagt für das, was er dir gegeben hat oder für das, was er dir nicht gegeben hat? Gott ist so ein guter Vater zu uns. Und je mehr wir erkennen, wie Gott zu uns ist, umso mehr wollen wir so zu unseren Kindern sein, damit unsere Kinder in gewisser Weise Gott in uns sehen. Nicht wahr? So sollten wir beten. Oh Herr, mach mich immer mehr zu einem Ehemann, der dich liebt und der dich fürchtet. Schenk meiner Frau einen Ehemann, der sie liebt, und schenk meinen Kindern einen Vater, der dich fürchtet, und bewahre meine Kinder davor, dass sie einen Vater haben, der dein Wesen nicht widerspiegelt. Bewahre meine Kinder davor, dass ich ihnen ein Bild von dir vermittle, dass sie eines Tages abgeneigt sind von dir. Und genauso wie ihr Frauen, betet dafür, dass Gott euch zu Frauen macht, die sich williglich dem Mann unterordnen. Und ich bin mir sicher, dass jeder in diesem Raum heute in irgendeiner Art und Weise vom Heiligen Geist überführt wurde. In Bereichen, wo Gott dich hineingestellt hat als Ehefrau, als Vater, als Kind in einer Familie. Und wir haben nicht so gelebt, wie Gott es hier gesagt hat. Dann lasst uns heute Buße tun über diese Sünde. Vielleicht sitzt du auch hier und deine Kinder sind schon längst aus dem Haus und dir sind Situationen in den Kopf gekommen, wo du deine Kinder gekränkt hast und wo du gemerkt hast, dass sie mutlos geworden sind, wo die Beziehung zerstört wurde, wo du ein falsches Verhalten an den Tag gelegt hast. Dann tu Buße darüber und vor allen Dingen klär das mit deinen Kindern. Und lasst uns gemeinsam als Gemeinde darauf achten, dass wir in unseren Ehen und in den Familien mehr und mehr die Einheit widerspiegeln, die in der Gottheit ist zwischen Sohn und Vater, dass wir in unseren Ehen und Familien mehr und mehr das Bild von Christus und der Gemeinde widerspiegeln, dass die Welt in uns Gottes göttliche Ordnung sieht und er verherrlicht wird. Möge Gott jedem von uns beistehen, in den Verantwortungen, in denen wir sind, dass wir zu seiner Ehre leben können. Amen.